Hallo, hallo, willkommen bei Was wird? So, und ich hatte gehofft, irgendwer von euch schafft es jetzt, mich nachzuplappern. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast mit Robin, Marcel und mir, Sophie. Wer wir sind und was wir hier eigentlich machen, das werden wir euch gleich vorstellen.
Ja, juhu. Robin, du sitzt in einem Auto. Vielleicht, wir kommen gleich zu dieser offensichtlichen Frage, was das soll. Aber vielleicht willst du erklären, was wir mit diesem Podcast wollen.
Was wollen wir mit dem Podcast? Er heißt Was wird? Und das interessiert uns, aber nicht nur zuschauenderweise, sondern wir wollen, dass es gut wird. Und wir wollen uns untereinander unterhalten und auch gerne mit sehr spannenden Gästen darüber, wie es besser werden kann, weil viele Diskussionen doch eher so sind, wie es nicht sein kann, wie es schlechter wird. Und da fehlt uns doch was, würde ich sagen.
Ich versuche mal so eine Brücke zu bauen, weil tatsächlich im Großteil ja auch meiner, ich meine, Social Media Arbeit ja auch oft daran besteht, Dinge zu kritisieren. Und deswegen fand ich irgendwie, als wir uns zusammengeschaltet haben, so diesen Gedanken, wir wollen ja auch was nach vorne gerichtetes. Also natürlich ist die Kritik auch immer was nach vorne gerichtetes, weil man um Alternativen kämpft. Aber so diese große Frage, wie kommen wir hier mal voran? Weil ich glaube, in dieser krisenhaften Zeit ist ja auch die Verunsicherung groß. Und ich verspüre zumindest eine große Sehnsucht auch nach Konstruktivität und vor allem, ja, nach Optimismus. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, Dinge schön zu reden, sondern ganz konkret, irgendwie diese beiden Punkte, diese beiden Felder Konstruktivität, natürlich auch Kritik und Optimismus zusammenzubringen. Und ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen. Ich bin sehr gespannt. Genau, Gäste hast du angesprochen, da können wir jetzt noch nichts zu sagen, aber wir hoffen uns tolle, tolle Leute hier.
Und weil wir so viel von wir reden, sollten wir vielleicht noch mal erklären, wer hier eigentlich gerade sitzt und warum wir gedacht haben, das sind hier spannende Perspektiven, die wir zusammenbringen. Ich fange einfach mal an. Ich bin Sophie Koch. Ich bin Landtagsabgeordnete aus Sachsen, mache hier seit über 10 Jahren, glaube ich, inzwischen ehrenamtlich und inzwischen hauptamtlich Politik. Und ich glaube, ich würde mich manchmal als hoffnungslose Optimistin bezeichnen. Einerseits braucht man das, um hier Politik zu machen. Und andererseits, weil ich wirklich einfach mal immer davon ausgehe, dass es gut wird. So, Marcel und Robin, wer seid ihr?
Ich heiße Robin Meserosch. Ich war bis März im Bundestag, seit der Wahl davor, habe da ganz viel mit Klimaschutz gemacht und Digitalisierung. Da wäre es ja auch gut, wenn es was wird, aber das ist auch nicht das Einzige, was mich beschäftigt, sondern wie glaube ich alle das große Ganze, was alles unser Leben betrifft. Mir war es immer wichtig und ist es wichtig, Politik verständlich zu machen, und dafür soll der Podcast ja auch gern beitragen. Und es gibt schon viele Podcasts, es gibt Podcasts, die sagen, dass sie ihre Gäste noch nicht ankündigen, aber ich glaube, wir haben hier eine Kombination, die es so noch nicht gibt. Und wie wir gesagt haben, es ist immer sehr viel, es ist alles so schlecht, aber wie es wirklich besser sein kann, das liefern wir jetzt.
Hi, genau, ich bin der Dritte im Bunde. Ich bin Marcel Hopp. Ich komme aus Berlin-Neukölln. Hier bin ich geboren, aufgewachsen. Ich habe noch nie woanders gewohnt. Ich sage immer, ich bin nicht so weit gekommen. Und ich war hier Lehrer in Neukölln 7 Jahre lang, und seit 21 sitze ich im Abgeordnetenhaus von Berlin und mache da vor allem Bildungspolitik, aber seit 23 auch Wissenschaftspolitik intensiver. Und ja, das, was Robin gesagt hat, Politik erklären. Ich bin ja auch Politiklehrer. Das ist auch ein bisschen mein Anspruch. Nicht nur zu erklären, was mache ich hier eigentlich den ganzen Tag, sondern auch diesen Punkt, der mir total wichtig ist, dieser verfassungsrechtliche Auftrag, an Parteien willensbildend zu wirken. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass wir eben auch an die eigene Partei vielleicht, also Disclaimer, wir sind alle SPD, aber es ist kein SPD-Podcast, also beides stimmt, dass man irgendwie den Anspruch hat, den Diskurs auch mitzubestimmen, in positiver Weise. Wir haben uns heute für unsere erste Folge überlegt, wir haben ganz, ganz viele Themen auf dem Zettel, über die wir mit euch sprechen wollen. Aber eines der vordergründigsten Themen, die wir gerne mit euch besprechen wollen, jetzt in der ersten Folge, ist die Frage progressive Politik in krisenhaften Zeiten. Wie ist unser Blick darauf? Also ich zumindest werde auch oft gefragt, wir das als progressive Menschen gerade aushalten. Rezept, und ich glaube, es gilt ganz vielen so. Das ist auch völlig unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie politisch aktiv ist oder nicht. Und vielleicht auch die Frage, ist die Zeit der progressiven Politik eigentlich abgelaufen, oder kommt die nochmal wieder? Ich glaube, das ist auch so eine Frage, eine Sinnfrage, die sich zumindest viele von uns stellen. Und ja, riesengroßes Thema, aber ich glaube, so unser Blick auf diese Zeit, damit können wir ja mal anfangen. Und genau, ich übergebe gerne an euch, was ihr damit assoziiert. Wie blickt ihr auf diese Zeit?
Ich glaube, wir haben natürlich eine Zeit, ne, mit super vielen Unsicherheiten. Also gerade so unsere Generation ist irgendwie daran aufgewachsen zu glauben, dass wir uns in Europa nicht mehr über eine Wehrpflicht und potenzielle Kriege Gedanken machen müssen. Die Klimakrise wurde schon angesprochen, eine riesige Sorge um die Demokratie mit dem ganzen Rechtsruck, den wir in Deutschland haben oder auch natürlich weltweit. Und gleichzeitig, finde ich, gibt es so viele Anlässe, eben nicht aufzugeben und den Kopf in den Sand zu stecken. Ich bin ja zum Beispiel auch für Jugendpolitik zuständig. Und wie oft ich irgendwie mit jungen Leuten zu tun habe, die Bock haben, bei sich vor Ort im Dorf den Jugendclub zu betreuen oder die mitsprechen wollen, die Proteste organisieren. Das ist eine Sache, die finde ich unfassbar hoffnungsgebend. Und aber auch in anderen Bereichen, so in Queerpolitik. Ich habe vorher beim Queer-Netzwerk Sachsen gearbeitet und einerseits haben wir schon sehr viel Queerfeindlichkeit, Angriff auf CSD-Demos erlebt und auf der anderen Seite ist gefühlt jedes Jahr einfach woanders ein neuer CSD aufgeploppt und das passiert deutschlandweit. Das heißt, da ist so eine Grundhaltung, so eine Resilienz von, ja, dann halt erst recht. Und ich glaube, davon gibt es ganz viel in unserer Gesellschaft und zwar in allen Bereichen, in denen wir uns eigentlich Sorgen machen. Und meine Hoffnung ist, dass wir die etwas mehr in den Fokus stellen können, damit eben auch alle anderen Leute sehen, ja, es ist alles hart, der Wind ist stark, der uns entgegenkommt, aber wenn man sich halt unterhakt, dann kommt man da auch durch.
Das ist mit dem Unterhaken steht und fällt, glaube ich auch, weil Marcel, wenn du sagst, Leute fragen dich, wie man es aushält, das kennen ja viele, die irgendwas machen und ich kann das nachvollziehen. Gleichzeitig denke ich, und das denke ich wirklich so, Menschen sind jahrhundertelang unterdrückt worden und allein in den letzten Jahrzehnten sind wir da weitergekommen. Also es gibt eben A, nichts geschenkt. Das heißt nicht, dass man irgendwie jetzt besonders geduldig sein soll. Sowas nervt mich, sondern dass es schon viel hoffnungslosere Zeiten gab und dass es keine Gründe gibt, warum Dinge heute nicht funktionieren sollten. Der Punkt ist nur, so in den letzten Jahren hat man das vielleicht ein bisschen zu entspannt gedacht und sich eben Krisen eingehandelt, die eben nicht, na, jetzt schauen wir mal, mäßig sind, sondern die existenzgefährdend sind für, naja, ein halbwegs friedliches Miteinander, wie normale Leute sich das so vorstellen, für Leute, die besonders bedroht sind, für den Planeten an sich, wenn es um Klimawandel geht. Und das muss ja Fortschritt heißen. Wir können, das haben wir vielleicht noch nicht besprochen, aber in dem Podcast auch über diese Flugtaxi-Nummer reden, auch das kann Fortschritt sein. Aber für mich ist es so, bei diesen großen Fragen weiterzukommen. Und das stellt sich jetzt einfach gerade sehr akut.
Ja, ich glaube, was bei mir, wenn ich jetzt so aus meiner Wahlkreisperspektive denke, also die Gropiusstadt, habt ihr vielleicht schon mal gehört, oder über, weiß nicht, so Dinge, Filme wie Sonne und Beton oder wie Kinder vom Bahnhof Zoo, so hat man vielleicht außerhalb von Neukölln.
Oder vor allem deine Reels. Ich bin ja echt gesagt, to be honest, von den Reels von dir.
Genau, also es ist halt eine Großwohnsiedlung in Neukölln am Stadtrand, 30.000 Einwohner, jedes zweite Kind lebt in Armut, die Altersarmut ist sehr hoch, Einsamkeit ist hoch. Wir haben viele, die sozusagen mit Gründung, mit Bau der Gorbestadt in den 60er, 70er Jahren eingezogen sind, sehr jung und jetzt sehr alt sind. Und oft sind die Frauen dann diejenigen, die alleine in zu großen Wohnungen sind, aber auch nicht, wo sie einen Wohnungsumzug irgendwie auch finanziell gar nichts bringt. Und worauf ich hinaus will, ist, für diese Gruppe an Menschen ist das schon eine krasse Zeit. Also ich sage jetzt mal so, was das Thema Nummer eins, das ist auch bei Olaf Scholz damals im Wahlkampf so geploppt, irgendwie so memehaft, so wann wird der Dönerpreis endlich reduziert? Der ist jetzt hier bei 9 € und vorher war der bei 2,50. Und das macht was. Also es macht was hier im direkten Alltag. Und klar, also ich, Robin, das ist gar kein Widerspruch, so die großen Themen auf jeden Fall, die haben wir auch immer voll im Blick. Aber ich glaube, was mich so immer wieder beschäftigt ist, wie sehr dann aber im Alltag von vielen Menschen so das Kleine so eine große Rolle spielt. Sowas wie Döner essen oder ins Kino gehen, das ist für viele einfach unerschwinglich und das macht natürlich unfassbar viel Unsicherheit und für junge Menschen unfassbar große Zukunftsängste und das ist schon etwas, ne, da haben wir auch mehrere Studien zu der Frage, wie geht's eigentlich jungen Menschen in dieser Zeit, wo ich schon auch gar nicht nur, also ich meine so wirklich dann vielleicht auch oft auf Social Media, also mit klaren Pep-Talk-Positionen, aber wo ich oft davor stehe und denke, meine Fresse, so wie kriegen wir das eigentlich wieder gedeichselt?
Hey, du hast es gut gesagt und was große Fragen angeht, war das auch von mir so gemeint. Also, dass man sich das Leben leisten kann, das ist unstrittig eine ganz große Frage, was ja momentan passiert, dass gerade nicht fortschrittliche rechte Kräfte versuchen, solche Sachen, das sagen die nicht so eins zu eins, aber solche Sachen insofern klein zu reden, als dann irgendwelche vermeintlich sehr kleinen Gruppen betroffen sind, auf die man vermeintlich keine Rücksicht nehmen müsste. Das ist dann bei einem Bürgergeld so, wo dann hauptsächlich über Leute geredet wird, die angeblich faul wären, die also dann keine Unterstützung verdienen. Und genau so, nur noch subtiler passiert es ja bei anderen Themen auch. Und deswegen ist es, wenn wir da die gemeinsame Grundlage haben, dass das die großen Fragen sind. Ja, dass zum Gesamtbild Flugtaxis kleine, große, alltägliche und abstrakte Themen gehören, aber dass es an der Stelle kommt, wo man einfach auf sein eigenes Leben schaut, auf das Leben von Leuten in seinem Umfeld und guckt, was klappt da gerade nicht und was hat es mit Entwicklungen in der Welt zu tun und dass man sich da dann bitte dagegen stellt.
Ich würde auf den Punkt gerne anschließen, den du gerade angebracht hast, mit wie rechte Kräfte auf kleine Gruppen gehen, aber auch wie sie ja, und das ist ja auch an sich nichts Neues und trotzdem fehlt irgendwie das Rezept der progressiven Politik als Antwort. Das ist die Frage der einfachen Antworten. Wenn man sich das Beispiel Wohnungspolitik nimmt, war hier in der Landtagswahl zum Beispiel, war die simple Antwort, und das erlebe ich gerade von der AfD sowieso ziemlich häufig, natürlich zu sagen, wenn wir einfach alle Menschen ausweisen aus diesem Land, die Asyl hier beantragen, dann ist plötzlich Wohnraum da. Und wir alle wissen, dass das falsch ist, und zwar sowohl moralisch als auch einfach faktisch falsch ist. Und dass es andere Lösungen gibt. Mietpreisbremsen, Wohnraum, der staatlich baut und finanziert ist, Sozialwohnungen. Aber natürlich brauchen wir oft viel länger, um zu erklären, was gut ist. Ich habe mal eine Stunde mit einem potenziellen AfD-Wähler diskutiert, der die AfD wählen wollte, weil er keine Wohnung für seine Familie findet. So, jetzt haben wir alle nicht jeden Tag Zeit, eine Stunde zu diskutieren mit Leuten. Das ist ja auch so eine Frage, die wir uns, glaube ich, stellen müssen. Ich glaube, dass wir es deswegen auch schwer haben, aktuell progressive Menschen zu begeistern. Jetzt ist die Frage aber, haben wir denn eine Chance, das zu machen, irgendwen dagegen zu halten? Und ich glaube, gerade weil ihr zwei auf Social Media so krass unterwegs seid, könntet ihr mir darauf jetzt hoffentlich eine Antwort geben.
Ich würde die Steilvorlage und auch eine verbundene Frage an Robin geben, weil Robin ist ja schon bekannt dafür, nicht nur, dass er sehr regelmäßig sehr virale Videos raushaut, die, würde ich jetzt behaupten, über Bubble hinweg sozusagen wirkmächtig werden, sondern, ich finde das Besondere bei Robin ist, Robin macht das ja, nimmt sich die Zeit, der hat relativ lange Videos und erklärt komplexe Dinge. Eigentlich, also ein bisschen die Antithese zu dem, was ich auch aus dem Bauch heraus sagen würde, dass wir als Progressive, für uns dauert alles länger, komplexe Dinge zu erklären, damit haben wir schon verloren. Und so ein bisschen ist die Frage, Robin, wie machst du das eigentlich? Weil ich glaube, viele haben ja auch von diesem Weg abgeraten, du hast trotzdem durchgezogen. Was ist denn deine Wahrnehmung dessen?
Ich merke, wie Leute sich für Politik interessieren und bereit sind, sich ausführlich damit zu beschäftigen, nicht um irgendwie Fleißsternchen zu sammeln, sondern das machen die an den Punkten, wo die merken, dass es sie gerade massiv betrifft. Es ist unbestritten, dass es haufenweise Leute gibt, die den Bundestag, Parteien oder irgendwelche Gremien langweilig finden und das kann man oft nachvollziehen. Aber ich finde, man findet wenig Leute, die abstreiten würden, dass es sinnlos wäre, sich darüber Gedanken zu machen, wie man zusammenlebt, welche Regeln es gibt, was geht und was nicht. Und das ist irgendwie mein Ausgangspunkt. Und ich glaube nicht, dass man einfach drauf loslabert und anderthalb Stunden unsortierte Gedanken rausrotzt und dann hören Leute zu. Da gibt es schon auch Handwerk dazu, was aber keine Raketenwissenschaft sein muss. Ich fahre am besten damit, und das beobachte ich auch bei anderen Leuten, das zu sagen, was man denkt, das auf den Punkt zu bringen, was einem wichtig ist. Da kommt dann bei jedem was anderes raus, aber eine Partei wie unsere hat über 400.000 Mitglieder, und da kann man ja das Meinungsspektrum von einem ganzen Land gut abdecken, oder nicht das Meinungsspektrum, aber die Lebenssituation aus einem ganzen Land gut abdecken. Und deswegen, wenn wir Politik veralbern und nur witzige Videos machen, die am Ende nicht mal besonders witzig, sondern eher unangenehm sind, dann geben wir das ja auf. Also dann haben wir Leuten nichts zu sagen, die sich für Politik interessieren, und das wäre ja traurig. Deswegen am Ende läuft es nicht auf irgendwie handwerkliches Geschick oder Tricks auf Social Media hinaus, sondern auf einen grundsätzlichen Politikansatz. Und wenn ich das in ein konkretes Beispiel überführen darf, in den letzten Tagen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ist auf diversen Veranstaltungen auch online Soran Mamdani ja gerne als Beispiel genommen worden. So macht man das jetzt. Das gab es in der Vergangenheit ja auch, dass es da immer eine Lichtfigur gab, wo man dann meinte, so macht man das jetzt. Ja. Und der hat ganz viel richtig gemacht und ganz viel toll. Also das ist nicht, dass ich das da gerade in Abrede stelle, aber zum Beispiel haben mir dann viele Leute gesagt, ja, der redet über bezahlbare Mieten. Und wenn wir in der SPD das jetzt auch machen, dann, also so als Rechtfertigung dafür, jetzt wieder mehr über Mieten zu sprechen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Irrtum an der Stelle, weil A, spricht die SPD über bezahlbare Mieten, genauso wie Soran Mamdani. Der Unterschied ist, dass Soran Mamdani nicht noch über 40 andere Themen redet, die SPD aber schon. Und dann ist es am Ende, das kann man nennen, wie man will, Handwerk oder Strategie, aber vielleicht ein Stück weit Fokus. Vielleicht ist das das beste Wort an der Stelle. Und der ist oft weg, aus gar nicht so schlechten Gründen, weil unsere Partei irgendwie für jeden was anbieten will. Aber ja, da verzettelt man sich oft. Und deswegen diese Mischung aus albernen Videos und viel zu viel verschiedenen Dingen, das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Deswegen glaube ich dran, die wesentlichen Sachen auf den Punkt zu bringen. Und das darf dann auch ruhig länger sein, weil die wesentlichen Sachen, die interessieren ganz viele Leute und interessieren ganz le viele Leute sehr.
Ich glaube, ich würde da gerne noch ergänzen, weil ich glaube, eine Sache, die Mamdani eben auch gemacht hat, ist, er hat uns halt keine Instrumente, oder das heißt uns, also er hat den Menschen in New York keine Instrumente verkauft, sondern ein Gefühl, nämlich ein Gefühl von dem New York, das du dir leisten kannst. Und so, so richtig ich es finde, dass wir zum Beispiel rausgegangen sind mit Mindestlohn und Rente als Forderung, aber ich habe das Gefühl, die SPD verkauft ganz oft Instrumente. Aber Menschen wählen halt keine Instrumente, sondern Menschen wählen andere Menschen, von denen sie glauben, dass sie ihre Probleme lösen können. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was progressive Parteien haben oder hatten. Und gerade vor allem leider auch die SPD hat. Und ich glaube, das ist dringend was, was wir auch in der Zukunft auf jeden Fall wieder anders machen müssen.
Ja, ich glaube auch, also die Leute haben eine Sehnsucht nach einer Haltung. Und wenn man fragt, was ist sozialdemokratische Haltung, dann ist für mich schon die Antwort darauf, dass auch angesichts der Probleme, die wir in dieser krisenhaften Zeit insbesondere aus sozialer Perspektive beschrieben haben, eine grundwerteorientierte Haltung etwas ist, was der Sozialdemokratie guttun würde. Und da wird es dann interessant, weil ja, reden wir über Mieten. Aber sind wir konsequent darin? Und zwar erstmal in der Haltungsfrage, und dann gebe ich Sophie völlig recht, und dann redet man über Instrumente. Ich weiß es nicht. Also ich setze mal ein Fragezeichen dran, weil ich finde, was jetzt zum Beispiel gerade gut läuft, und ich will gar nicht zu sehr abschweifen in dieses SPD-Podcast-Ding, aber den Satz würde ich noch sagen, was wir gerade gut thematisieren, ist diese ganze Frage um Vermögensungleichheit und Umverteilung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite finde ich unsere Haltung zum Bürgergeld eher schwierig. Und ich finde, das ist eine Inkonsistenz, die zum Beispiel jetzt übertragen auf Mamdani, und da könnte man jetzt ganz viel sagen, die da so nicht spürbar war, weil natürlich durch diese Haltungsfrage, die erstmal grundlegende Ungerechtigkeit adressiert, wir da inkonsistent teilweise wirken. Und da verstehe ich auch, wenn Leute sagen, mich überzeugt das ehrlicherweise jetzt nicht so sehr. Bezogen auf Social Media, glaube ich, kann man das übertragen. Ich glaube, dass Haltung da eine ganz, ganz wichtige Rolle ist, um eben auch Authentizität sozusagen zu verkörpern. Ich finde aber auch wichtig, was Robin gesagt hat, dass man politische Kommunikation auf Augenhöhe macht, dass man Menschen ernst nimmt, die das sehen und jetzt nicht hier veralbert. Ich finde es auch mal okay, wenn man hier mal hier und da mal so ein TikTok-Meme mitmacht, das ist gar nicht, ne, gar nicht der Punkt. Aber oft ist es ja schon so, das sieht man ja schon, dass PolitikerInnen dann eher auf diese seichte Ebene abfallen und gar nicht so ernsthaft darüber kommunizieren oder ins Gespräch kommen wollen, weil das ja ein irre Potenzial auf Social Media, tatsächlich über Politik zu sprechen und damit seine Botschaften, vielleicht auch gar nicht so populäre Botschaften, nach außen zu tragen. Und wenn man das so ein bisschen historisch anguckt, finde ich das deswegen so spannend, warum auch wir uns manchmal ein bisschen schwer tun damit als Partei, weil ja eigentlich die Sozialdemokratie von ihrer, wo sie herkommt, dieses Thema Kommunikation immer ganz vorne hatte. Also die Frage, also wie viele Verlage wir hatten oder Zeitungen sozusagen, die wir sozusagen, wo wir mitbeteiligt waren. Also wir hatten eine große Diskursmacht und wir haben das jetzt im Zuge der letzten 15 Jahre, so dieser ganze, die ganze Entwicklung von Social Media komplett verschlafen. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, wo es uns, aber auch anderen Parteien sehr, sehr schwer fällt, das wieder aufzuholen. Ich glaube, die Linke jetzt im letzten Bundestagswahlkampf ist vielleicht eine Ausnahme als demokratische Partei. Aber der Rest, würde ich sagen, bis auf Einzelpersonen, strukturell hinkt da immer noch hinterher.
Nee, das teile ich voll, wenn ich das nochmal plastischer machen darf. Was du gemeint hast mit Medienbeteiligung, dass man sich was drunter vorstellen kann. Die SPD hat halt in einer Zeit, auch als Leute versucht haben, die SPD zu verbieten, Druckereien gekauft und Zeitungen gegründet, weil andere Medien zensiert waren. Und das ist ein brutaler finanzieller wie arbeitsmäßiger Aufwand. Und SPD-Mitglieder haben bei anderen SPD-Mitgliedern an Türen geklingelt, haben dafür geworben, dass man sich zusammen weiterbildet, weil das der einzige Weg war, sich wehren zu können, auch überhaupt rauszufinden, wie man sich wehren kann und was man eigentlich möchte. Das war natürlich eine andere Zeit und jede Zeit braucht da ihre eigenen Mittel. Aber wenn wir heute darüber sprechen, wie professionell macht eine Partei wie die SPD Social Media, da kommen dann auch Kostenargumente. Aber wenn man sich überlegt, in der Zeit vor 150 Jahren, die Kosten da investiert worden sind, dann hält das Argument schon nicht mehr. Und mit welcher Hingabe Leute da dafür geworben haben, gegenseitig schlauer zu machen, ist das ein anderer Modus als heute. Und so schwarz-weiß ist es nicht. Aber eher Politik so zu machen, wir regeln das schon, vertraut uns. Und da ist ja auch leider Vertrauen kaputt gegangen. Deswegen ist mein Vorschlag und deiner, glaube ich, auch nicht, das wie im 19. Jahrhundert zu machen. Aber den Einsatz und ja, diese Dominanz und dieses Selbstbewusstsein entwickeln. So, wir haben hier doch was ganz Wichtiges, was wir gemeinsam teilen und wo wir gemeinsam uns nicht verarschen lassen dürfen. Das war ja damals auch so, dass es Fake News gab, die hießen halt anders. Und dass man da steht und dass man das nicht als, das gibt's auch noch, begreift, sondern als was ganz Wesentliches, dass das hier klappt.
Ich würde gern zwei Erfahrungen mit euch teilen, gerade mit was so dieses Herzblut für die Sache angeht. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen in verschiedenen Parteien, die stehen aber gar nicht vorne dran, sondern die sind eher so Basisleute, die aber so viel Herzblut haben. Ich habe zwei Beispiele. Ich war letztens in einem Ortsverein im absolut ländlichen Raum im Vogtland. Und da ist ein Mitglied, ist so richtig laut geworden, aber nicht aggressiv laut, sondern so richtig so ein bisschen verzweifelt laut über die Lage der Sozialdemokratie und von, also generell Demokratien in diesem Land und von Politik, weil da so viel Herzblut einfach dranhängt für die Sache. Und ich habe ein anderes Mitglied, Dirk, der macht ganz, der ist auf TikTok einfach krass unterwegs und das ohne großes Skript, Tanzen und irgendwas, sondern einfach ist er unterwegs als Parteimitglied für die Sozialdemokratie, für die Werte, geht raus, geht in andere Livestreams rein, ist selber live, erzählt den lieben langen Tag was. Und ich glaube, dass auch das riesige Chancen sind in unserer Demokratie, dass wir halt nicht immer auf die Strahlkraftführungsperson warten. Klar, es ist auch gut, wenn man die hat, so. Das funktionieren halt ja auch Gesellschaften teilweise. Aber ich glaube, dass einfach jede einzelne Person in dieser Demokratie eigentlich viel mehr machen kann, wenn sie es halt einfach, wenn sie losläuft, wenn sie auch gelassen wird, wenn man sie halt auch ernst nimmt, dieses auf Augenhöhe, was du auch gerade meintest.
Stimmt voll. Und diese Idee, da kommt der Messias, der es richtet, die lehne ich auch ab. Ich glaube, es hängt nur auch damit zusammen, welche Leute in Parteien an welche Stelle kommen oder welchen Platz die einnehmen können. Und ich finde, wir waren eben im 19. Jahrhundert, da hat sich in den letzten Jahrzehnten zu wenig getan, so neuen Entwicklungen Rechnung zu tragen, dass Leute heute nicht mehr unbedingt einfach so Parteimitglied werden wie früher, genauso wenig wie sie in Gewerkschaften, Kirchen oder andere Vereine teils gehen, und dass Leute heute öfter umziehen und sich anders beteiligen wollen. Und das ist ja nicht der SPD allein eigen, aber wenn wir das, was man klassisch Hinterzimmer nennt oder etablierte Strukturen haben, die verhindern, dass solche Leute, wie du beschreibst, zum Zug kommen. Da haben wir dann ein Problem strukturell. Und das sehe ich eben auch. Und das ist ja das gleichzeitig Schöne und Traurige, die Erfahrung, die wir alle machen können, dass wir diese Leute treffen. Das ist der schöne Teil. Und der traurige Teil ist ja, so hast du es ja auch beschrieben, dass ganz viele Leute das nicht sehen. Und da kann eben Social Media ein Weg sein, aber am Ende muss es aus meiner Sicht auch strukturell besser werden, dass die Leute, die da brennen, auch wenn es um Macht geht, einen größeren Platz bekommen. Und die Leute, über die wir da sprechen, das ist ja nicht so, dass die alle Bundeskanzler werden wollen. Die wollen auch nicht alle Landtags- oder Bundestagsabgeordnete werden. Aber ich finde, die haben oft Dinge zu sagen oder oft eine sehr fundierte Ansicht, die dann an anderer Stelle manchmal untergeht.
Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie niedrigschwellig und schnell man dann doch über Social Media an Entscheidungsträger kommt. Und vielleicht viel eher, als wenn man jetzt irgendwie eine Mail schreibt oder das Büro schreibt, was auch legitim ist und auch wichtige so Dinge, auch Petitionen und so weiter. Aber ich glaube schon, dass, nehme ich das zumindest wahr, so von Bundestagsabgeordneten, dass sie das durchaus wahrnehmen, wenn sie da mehrfach irgendwie getaggt werden in Videos. Und es muss aber nicht nur eine einzelne Person sein, sondern auch Gruppen oder auch Initiativen und so weiter. Und das ist ja auch ein riesengroßes Potenzial. Also, dass man eben auch Parlamentarismus mit niedrigschwelligeren, direkteren Mitteln eben dann doch auch nahbarer macht, aber eben auch im positiven Sinne beeinflussbar und aufmerksam macht auf die Perspektiven, die man selber dann nochmal mitbringt und die einem wichtig sind. Wir haben jetzt ein bisschen angekratzt die Frage, warum es progressive Politik in diesen Tagen, die krisenhaft sind, schwer hat. Aber ich glaube, wir haben es noch so ein bisschen angerissen. Was sagt ihr dazu? Also da gibt es ja, glaube ich, noch ein bisschen mehr sozusagen herauszuarbeiten und vielleicht auch von diesem Standpunkt aus nochmal Antworten zu finden, was wir als progressive Menschen und Politik dann vielleicht anders machen.
Ich habe da, glaube ich, eine sehr gesonderte Sicht drauf, weil ich eben aus einer Ecke komme, wo progressive Politik noch nie so wirklich in war. Also wir kämpfen ja schon länger, wir kämpfen nur, also 2019 hatten wir noch die Utopie, dass es vielleicht irgendwann mal für so ein Rot-Rot-Grün reichen würde. Jetzt im letzten Wahl haben irgendwie die progressiven Parteien drum gekämpft, drin zu bleiben, so wie in einigen ostdeutschen Bundesländern, wo es ja auch nicht geklappt hat, wo zum Beispiel die Grünen aus den Landtagen geflogen sind. Was ich mitbekomme, ist es hier einerseits wirklich ein Grundpotenzial für rechtsextreme Parteien wie die AfD. Ich sehe, dass es bei allem Politikinteresse oft wirklich mangelt an einem Verständnis, wie Politik funktioniert und dass es eben nicht die einfachen Lösungen sind, die schnellen Lösungen. Ich kann auch nicht leugnen, dass es bei vielen Teilen in der Gesellschaft auch ein fest verankertes rechtsextremes Werteverständnis ist, was einfach da ist. Und ich glaube, im Hintergrund, dass das ja alles nicht alleine steht, dass es eben kein ostdeutsches Problem ist, sondern ein gesamtdeutsches, kein deutsches, sondern ein europäisches, kein europäisches, sondern ein weltweites Phänomen, was wir gerade haben, Ist es auch nicht einfach, das auszusitzen oder von einer einzelnen Gruppe zu lösen? Hinzu kommen, dass, glaube ich, die riesigen Finanzströme, Kampagnen, die international von rechten Gruppen getätigt werden, auch eine riesen Herausforderung sind. Da denke ich eben an Trollbots, an Fake News, die vor Wahlen verbreitet werden. Kampagnen, wie wir sie erleben, gegen Frauke Borsius-Gersdorf zum Beispiel oder auch letztes Jahr gegen das Selbstbestimmungsgesetz. Also da ist so viel Vernetzung und vor allen Dingen Organisation dahinter. Also rechte Gruppen sind super schnell organisiert und die haben bei allem Kleinen, was vielleicht hier und da mal sie trennt, finden die, glaube ich, schneller zusammen, weil sie schneller Feindbilder aufbauen. Weil ich will ja nicht in Feindbildern denken als progressive Person, sondern in Ansätzen, die ich für richtig halte und Menschenfeindlichkeit, die ich ausschließen möchte. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem oder eine Herausforderung, wenn wir ja nicht nur von Problemen sprechen, aber ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir haben, dass wir zu spät gecheckt haben, dass wir uns auch organisieren müssen.
Was ich ergänzen will, was ich für ganz maßgeblich halte, ist, dass unter der Überschrift Fortschritt so in den 90ern und Nullerjahren viel passiert ist, was schlecht war. Teils ist es mit guten Absichten passiert, teils hat man es aber Fortschritt genannt. Aber es war von vornherein klar, dass das Fortschritt für ganz wenige Leute mit Geld ist, aber man Systeme kaputt macht, die bislang allen geholfen haben. Zum Beispiel, was man alles privatisiert, Bahnen und so weiter, was man im Gesundheitswesen privatisiert hat, wo man Regeln gelockert hat, die viele Leute geschützt haben, weil man gesagt hat, so jetzt, jeder ist freier und kriegt dann mehr hin. Die Geschichte, wenn Reiche weniger Steuern zahlen, kommt auch bei allen anderen mehr an. Offensichtlich Quatsch war. Und das ist jetzt so 20 Jahre her, aber ich finde, das wirkt schon nach, weil der Umgang damit auch nicht besonders glücklich war im Nachhinein. Tatsächlich hat man einiges auch schon wieder korrigiert, was damals falsch gelaufen ist, und das muss man ja auch sagen. Aber es Wir haben vorher über Vertrauen gesprochen, und da geht es jetzt nicht so sehr um Vertrauen in einzelne Leute, sondern dass viele Leute nicht glauben, dass der Staat Dinge richten kann. Und ich bin der Meinung, oder ich glaube, wir alle drei setzen den Staat irgendwie voraus bei den Sachen, die wir uns so überlegen, nicht überall, aber wir brauchen einen Staat, der diesen Fortschritt durchsetzt. Und dann wird es halt richtig schwierig, wenn Leute sagen, nee, der Staat funktioniert eh nicht. Und dann sind die halt offen für diese Lösung von anderer Seite, die meinen, ja, irgendwie Abwehrkämpfe, wir versuchen, dass es so bleibt, wie es ist, oder du darfst es selber regeln. Und da sprechen sie dann halt Leute an, die sich das im Moment vielleicht leisten können, aber die auch nichts zu lachen haben, wenn Rechtsextreme übernehmen oder wenn der Klimawandel heftiger wird. Und da entsteht ein ganz schönes Durcheinander aus Enttäuschung, von dem halt Rechtsextreme profitieren und wir nicht.
Ja, das stimmt. Also ich finde vor allem diesen Aspekt, was haben wir in den letzten 30 Jahren eigentlich selber verbockt, ganz, ganz relevant, weil natürlich hat das alles miteinander zu tun. Die neoliberale Lüge vom schlanken Staat oder eben auch die Bauern sozusagen in den Kommunen und auch in der oder den starken Staat generell ab. Ne? Also die Verwaltungsstrukturen, der Sozialstaatsabbau durch die Agenda-Politik, also das alles hat natürlich Folgewirkung. So, und spätestens mit 2015 Medien ja auch schnell dabei waren, Politik auch, das als Flüchtlingskrise zu titulieren. Also die ehrlichere Antwort wäre Verwaltungskrise. Weil der Umgang damit, auch die Frage, wie man Menschen schnell menschenwürdig unterbringt, eben auch an diesem Punkt eine große Verantwortung eigentlich darin zu suchen ist, wie war der Staat eigentlich aufgestellt und warum war er nicht so gut aufgestellt? Und das hat eben auch sozusagen, ist auch in der Politik davor zu suchen, aber natürlich unser Diskurs funktioniert nicht so. Also es ist dann natürlich viel einfacher, im Nachhinein wiederum dann Minderheiten Schuld zuzuschieben, die sie so gar nicht haben. Und ich finde, den Aspekt auch noch reinzubringen, ich finde besonders gefährlich ist, wenn auch Akteure, die eigentlich innerhalb des progressiven Spektrums sind, dann auch diesen einfachen Antworten verfallen. Und damit eben diesen Diskurs, der natürlich nach rechts rückt, das merken wir alle, auch weiter befeuert. Weil es ist das eine, finde ich, wenn Rechtsextreme das für sich befeuern und ausnutzen. Und ich meine, Sophie, klar, also bei dir ist es nochmal schwerer und ihr habt eine ganz andere Historie. Ich rede jetzt hier aus der verwöhnten Hauptstadtperspektive. Aber ich nehme das schon so wahr, dass insbesondere in den letzten Jahren, dass da immer mehr auch Progressive oder auch immer mehr Demokraten auf diesen Zug mit aufgesprungen sind und das hat alles nochmal mehr befeuert. Und dann ist es natürlich auch super schwer, dann auf diese konstruktive Ebene, auf diese Lösungsebene wieder zurückzukommen, weil wir reden über ganz viele Themen, gerade sehr emotional, die alle kein Hebel sind, um das Problem zu lösen. Und das finde ich absurd.
Ja, ich glaube auch, wir haben das Problem, und ich glaube, das haben nicht nur Progressive, das haben alle, dass viele Gleichzeitigkeiten schwer aushalten können. Und das ist für mich die Gleichzeitigkeit, zum Beispiel progressive Dinge zu wollen, aber aus demokratischer Verantwortung in Koalitionen zu sein. Ich habe auch gegen die Koalition auf Bundesebene gestimmt. Trotzdem verstehe ich, dass es wichtig ist, Koalitionen einzugehen, da Dinge zu machen und gleichzeitig für was anderes zu arbeiten. Und da gibt es wahrscheinlich zig Beispiele, wo sowas passiert, wo man halt zwei Sachen parallel stattfinden können, dürfen, müssen. Und es ist aber super schwer, manchmal das auszuhalten.
Stimmt. Und neben der Gleichzeitigkeit ist auch Einseitigkeit ein Problem. Vielleicht ist es auch ein Ergebnis davon. Mhm. Aber so diese Geschichte Rechtsruck oder also was damit gemeint ist, war mir irgendwo schon immer klar, aber ist mir in den letzten Wochen nochmal von einer ganz anderen Seite bewusst geworden. Das waren so Momenten, als ich irgendwie so Zeitung oder Kommentare in Medien, auch auf Social Media gesehen habe, so hier Bürgergeld, das ist doch jetzt klar so, das wollen alle Leute und jeder, der dagegen redet, ist doof und unvernünftig und versteht's nicht so. Diese Artikel gab's, kann man auch so schreiben, wenn man meint, aber es ist eben auffällig, dass es solche Artikel zum Beispiel für eine Vermögenssteuer nicht gibt, wo es so ist, dass du da auch riesige Mehrheiten dafür hast in Deutschland, wo man objektiv sagen kann, die Bedeutung ist viel, viel größer, finanziell, also was man damit am Ende machen kann, wie es allen zugute kommt, als bei den Regelungen beim Bürgergeld, um die es gerade geht. Und das ist so ein massives Ungleichgewicht. Und das Beispiel kann man auch machen, wo es jetzt um Rente geht und sich Leute dann für die junge Generation aussprechen, was wir alle drei tun. Aber ich glaube nicht so einseitig, dass wir das Thema entdecken, wenn es um Rentenbeiträge geht, weil die Journalisten und Social Media, die jetzt auf Rentenbeiträgen rumreiten, äußern sich selten bis gar nicht, wenn es um Klimaschutz geht, zum Beispiel, ja, wovon die junge Generation am stärksten betroffen ist. Und das meine ich mit Einseitigkeit, und das findet ja vor einem Hintergrund statt, dass uns die Rechten erzählen, die Medien sind alle links und es ist so schwer, sich als Rechter durchzusetzen. Am Ende ist es ja schon komplizierter. Es gibt Medien, wo das eine überwiegt, es gibt Medien, wo das andere, also es ist sehr komplex. Wo ich das Problem drin sehe, dass gerade bei so ökonomischen Fragen, so wie viel Geld hat jeder, was, wie funktioniert Arbeit, wie sichern wir uns grundsätzlich ab, dass das so ein ganz schlechtes, also dass das einfach medial zu wenig vorkommt. Wir haben schon viele Leute, die sich auch sehr liberal äußern, was auch wichtig ist, und das rede ich an keiner Stelle schlecht. Aber wir haben wenig Leute, die gerade stehen, wenn es darum geht, wie man gerecht in Deutschland lebt, wie man Wirtschaft gerecht organisiert, wie man Arbeit so organisiert, dass es allen damit gut geht, wie man es organisiert, dass Leute, die nicht arbeiten können oder gerade nicht arbeiten, genauso ein würdiges Leben haben. Und da sind Fehler zu suchen bei anderen, die das beschießen, aber auch bei uns, die es zu schlecht verkaufen oder zu schlecht fordern.
Ich glaube auch zu schnell nachgeben.
Auch.
Ich habe das Gefühl, so, es ist immer mal so die Debatte da, aber dann reden wir ganz schnell wieder über was anderes.
Da sind wir bei dieser Fokusstrategie-Geschichte von vorhin. Jetzt greift das so schön ineinander. Aber wir hatten auch über Glaubwürdigkeit oder Vertrauen gesprochen und das kommt halt nicht zurück, wenn man ab und zu das Thema entdeckt. Und es ist schon ein Stück weit besser geworden, diese gerade Erbschaftssteuergeschichte, die hält sich jetzt so ein bisschen besser als sonst. Aber es ist aus meiner Sicht noch nicht das große Gesamtbild, was es braucht, weil es noch zu sehr verhetzbar ist, als da will jetzt jemand die Steuer erhöhen, darum geht's ja nicht, sondern es geht um ein funktionierendes Ganzes. Und dass es nicht sein kann, wenn alles teurer wird und der Staat viel ausgeben muss, dass das dann bei denen weggenommen wird, die normal oder eh nicht so viel haben.
Aber ich würde schon sagen, um es hoffnungsvoll ist, nochmal zu bestärken, ich finde das Problembewusstsein Vermögensungleichheit und dass man dagegen eigentlich auch Vorschläge hat. Und da gibt es ja auch unterschiedliche, ne? Das ist ja nicht nur das eine Mittel. Das finde ich ist in den letzten, ich würde vor allem sagen, also in den letzten Jahren nochmal ordentlich gestiegen in meiner Wahrnehmung. Und das finde ich, darauf kann man erstmal aufbauen. Ich würde mir aber genauso wie Robin wünschen, dass das ganzheitlicher betrachtet wird, weil ich verstehe bis heute nicht, wieso der normalen Arbeitnehmerin damit geholfen ist, dass wir jetzt härter sind im Bürgergeld und das Bürgergeld abwickelt so eine Grundsicherung und mehr sanktionieren. Also sozusagen die Problematik wird ja nicht dadurch in irgendeiner Weise für die Betroffenen, die durch steigende Mieten, steigende Lebensmittelhaltungskosten und Löhne, die nicht entsprechend steigen, die darunter leiden und da einfach Sorgen haben, in irgendeiner Weise ist, nur weil man jetzt härter nach unten tritt gegen Bürgergeldempfänger oder Geflüchtete. Und das ist ja genau das, was ich meine mit, wenn Demokraten dann doch auf diesen Zug dann aufspringen, dann wird es halt schwierig. So, da wünsche ich mir auch viel mehr ganzheitlichen Blick. Das ist das eine, aber ich glaube auch, wo wir nochmal zurückkommen zu Mamdani, und es muss dann immer nur als ein Beispiel, was man noch gar nicht in Gänze sozusagen übertragen kann, nehmen. Aber ich glaube, was schon entscheidend ist für Progressive, ist, den Anspruch zu haben, eine Bewegung zu sein, zu kämpfen für das große Ganze und Menschen mitzunehmen und eben auch klar darin zu sein. Und nicht nur aus so einer, ich sag mal, Verwaltungs-Regierungserfahrung, die schon sehr, sehr lange Zeit geht, von oben sozusagen zu schauen, boah, schauen wir mal und jetzt sind wir mal zufrieden mit dem Kompromiss, den wir haben. Das ist Parlamentarismus, das ist Handwerk, das ist alles richtig. Aber es fängt ja erstmal an der Frage an, warum muss ich euch wählen? Warum, also jetzt in diesem Falle SPD, wir kommen wieder darauf zurück, warum muss ich SPD wählen? Und die Frage muss erstmal beantwortet werden, bevor alles andere kommt. Der Rest ist dann schwierig, das stimmt. Das bleibt schwierig.
Mir schwebt bei den Beispielen so ein bisschen die ketzerische Frage vor. Also wir haben jetzt sehr viel über New York, aber ich würde den Blick weiterfassen, nämlich generell die Demokratinnen und Demokraten, die gewonnen haben in den USA. Es gab ja auch Virginia und New Jersey, wo jetzt demokratische weibliche Governor sind. Und gleichzeitig zum Beispiel auch in den Niederlanden der potenzielle Regierungswechsel, der da ansteht. Jetzt ist natürlich die ketzerische Frage, muss die Karre erst gegen die Wand gefahren werden? Dieser Schwung kommt und progressive Kräfte wieder zunehmen. Ich hoffe ja nicht.
Also ich finde, aus einer deutschen Sicht ist es mit dem an die Wand fahren so eine Sache, weil und man muss ja nicht nur auf die Nazi-Zeit zurückkommen und damit ist nicht angedeutet, wenn die AfD drankommt, ist direkt Holocaust oder so, darum geht's gar nicht. Aber wenn man zum Beispiel nach Ungarn schaut, da fährt das seit Jahren an die Wand, seit Jahren leiden da Leute drunter und die kommen da gerade nicht mehr raus, weil Viktor Orban den Staat so umgebaut hat, dass das Auto an der Wand kleben bleibt, um in diesem Bild, das ist kein gutes Bild jetzt an der Stelle, aber ja, und ich finde, es gibt so viele Diskussionen gerade drüber, was jetzt der einzig richtige Weg ist. Du hast ja die verschiedenen Leute aufgezählt, die da gewonnen haben. Und ich bin der Meinung, dass man sich's an der Stelle mal nicht kompliziert machen muss. Das ist doch gut, wenn die Leute da in Virginia eine Frau wählen, von der sie glauben, sie hilft ihnen. Und wenn die Leute in New York, die halt anders drauf sind, zu großen Teilen einen Mann wählen, von dem sie glauben, dass er gut für sie ist, da muss man ja, es ist ja irgendwie gar kein Bedarf, alles auf einen einzigen Weg zu reduzieren, der glückselig macht. Und ich finde, das hilft uns in Deutschland gar nicht. Es ist eher so, dass uns das in den letzten Jahren sehr schadet, Wenn wir so auf kurzfristige Umfragen schielen, so Merkel hat es ja stark gemacht, so, dann kamen immer so, ja, so Wischiwaschi-Geschichten raus, die zu der Zeit auch noch funktioniert haben, aber dazu geführt haben, dass man grundsätzliche Probleme auch nicht angegangen ist. Um es konkreter zu machen, in der SPD ist man auch aus meiner Sicht zu sehr dabei, es allen recht machen zu wollen. Und deswegen glaube ich, echte Leute mit echten Überzeugungen in einen ehrlichen Wettbewerb zu schicken und dann setzt sich derjenige durch, der das beste Angebot macht, idealerweise bevor der Kahn an die Wand fährt, weil das ist immer schlecht. Und es gibt auch Beispiele aus Ländern, wo sich da dann auch Leute gewinnen, bevor man ganz tief in den Abgrund geschaut hat.
Ja, also man mag mich auch naiv nennen, aber ich finde, es steckt ganz viel Wahrheit in dem Hashtag Wir sind mehr. Das ist, glaube ich, immer noch etwas, was wir nicht vergessen dürfen, dass es große Mehrheiten und stabile Mehrheiten in der Bevölkerung gibt für Politik, die tatsächlichen Probleme ernst nimmt, die soziale Gerechtigkeit als Priorität nach vorne stellt. Und ich glaube immer noch, und das ist ja auch wichtig, ne, trotzdem auch den guten Kompromiss miteinander. Also es geht ja gar nicht darum, sich komplett durchzusetzen. Also ich bin überzeugter Parlamentarier nach wie vor. Nur ich glaube, dass die Frage, wie wir, nach welchen Regeln wir spielen als Demokraten alle miteinander, dass wir da vorsichtig sein müssen. Also es ist genauso, wie Robin gesagt hat, an dem Punkt, dieses nach Umfragen sich orientieren heißt ja auch zu glauben, dass man mit ganz kurzfristigen Effekten und Handlungen daran was reißt. Daran glaube ich überhaupt nicht. Also wir sind nicht in dieser Zeit. Jetzt geht es um lange Linien und es geht um Grundüberzeugung und das Adressieren von Grundproblemen, die man ganzheitlich lösen will und konsequent dafür steht. Und da hilft dir überhaupt nicht, in irgendeine Richtung, sei es nach unten oder zur Seite zu treten. Und also da bin ich, das führt eher zu mehr Frust und mehr Verunsicherung und mehr Politikverdrossenheit. Ja, aber die Frage, die von Sophie ist ja trotzdem die Gretchenfrage, ne? Also, wie kommt man zu dieser Gesamterkenntnis und was muss passieren? Das, weil man hätte ja schon meinen können, dass nach dem Auseinanderbrechen der Ampel da auch ein Weckruf ist an alle, aber also seitdem, was seitdem alles passiert ist, muss ich sagen, das hätte nicht mal, also hätte ich nicht erwartet. Also das hat nochmal alles getoppt, was vorher stattgefunden hat, muss ich sagen.
Ich habe nicht dran geglaubt, dass es ein großes Erwachen nach der Ampel gab, obwohl da viel schief lief. Aber das Problem war ja auch nicht, dass in der Ampel Leute zu doof gewesen wären, das zu verstehen, sondern dass man sich echt in eine doofe Lage reinmanövriert hat. Es ist schon mal doof, wenn drei Parteien miteinander regieren müssen. Das ist einfach schwierig, vor allem wenn es drei Parteien sind, die sehr unterschiedlich sind. Und das kann ja auch funktionieren. In Rheinland-Pfalz gibt es eine Ampel, die läuft. Das will ich gar nicht so kategorisch machen. Aber die neue Koalition ist eigentlich in einer ganz ähnlichen Lage. Wenn man die CSU extra zählt, sind es eh auch drei Parteien. Die Mehrheit ist nicht besonders groß. Die Unterschiede sind deutlich, sage ich mal. Friedrich Merz ist jemand, der wahnsinnig riesige Erwartungen schürt mit unglaublich wenig Konzept in der Hinterhand. Das ist natürlich wertend, aber das finde ich lässt sich sehr, sehr gut zeigen, konkret an verschiedenen Dingen. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie, das wird ja oft so formuliert, die Politik muss sich jetzt am Riemen reißen, die Politik soll weniger streiten. So, das passiert ja nicht. Ich finde, das muss von unten kommen. Und ich finde, das ist ein Stück weit was, was man in den USA sieht, dass da spannende Leute kandidieren. Das gab es in den letzten Jahren schon, aber langsam sind es so viele, dass die anfangen, Mehrheiten zu drehen. Und da wird es ja interessant. Politische Kultur gibt es ja nicht nur in der Koalition, sondern in dem ganzen Land. Und ich finde, da passieren auch bei uns erfreuliche Dinge, Thema Hoffnung. Ich finde, wir sind noch nicht ganz so weit. Aber dass Leute merken, ich muss mich hier beteiligen, wenn das irgendwie gut werden soll und nicht nur so ein bisschen, sondern da richtig reingrätschen, das ist, glaube ich, das, was es braucht und was zu jedem Zeitpunkt immer noch die Wende hinkriegen kann. Auch wenn es natürlich immer schwieriger wird, je mehr Macht die Rechtsextremen haben, weil es da ja, wo halt in Diskussionen geht, was ist Wahrheit und so weiter. Aber das ist das, was mir bis zum letzten Tag Hoffnung gibt.
Ich würde trotzdem sagen, du brauchst parallel auch einen anderen Umgang bei den Leuten, die jetzt schon Macht und Verantwortung haben. Und ich würde es machen an dem Beispiel von einer sich radikalisierenden Jugend, die gerade oft Thema ist. Ne? Wir hatten vorhin schon, irgendwie gucken alle Menschen auf die Jugend, wenn es plötzlich um Renten geht. Und auf der anderen Seite gucken irgendwie sehr viele Menschen auf junge Leute, wenn sie plötzlich Hitlergruß zeigen, durch Schulen laufen. Ich finde das schade, weil ich finde, wir sollten generell viel mehr mit jungen Menschen und deren Perspektive reden, gerade auch, weil sie weniger werden in diesem Land. Aber vor allem zeigt das für mich, dass also Kinder und Jugendliche werden ja nicht rechts geboren oder gar mit Vorurteilen, sondern sie werden das gemacht. Und wenn so eine Gewalt, so eine Radikalisierung unter jungen Menschen zunimmt, dann liegt das auch oft daran, wie quasi die Gesamtgesellschaft, wie die Erwachsenenwelt miteinander spricht. Und ich finde auch da sind wir gesamtgesellschaftlich nicht gut unterwegs. Und ich bin Fan von Diskussionen. Ich möchte gern sogar mehr leidenschaftliche Diskussionen sehen, aber halt inhaltliche, leidenschaftliche Diskussionen und nicht eine Sprache, die Menschen ausschließt oder halt gesagt, also Unsagbares wieder in sagbare Ebenen zurückschiebt. Und das ist ja in den letzten Jahren auch passiert und das ist auch ein Problem, gegen das wir die ganze Zeit ankämpfen. Genauso wie irgendwelche sinnlosen Kulturkampfdebatten über darf ein Schnitzel jetzt noch Schnitzel heißen, darf ein Gin ohne Alkohol Gin lauten. Also das sind alles so Fragen, ich will die gar nicht mehr, also ich will diese Diskussion gar nicht mehr führen, weil sie sind Quatsch und sie lenken ab und sie verschieben jedes Mal den Diskurs. Ich glaube, du brauchst beides parallel. Und also das schließt sich gar nicht aus, dass du auch Leute brauchst von unten, bereit sind, nochmal Veränderungen zu erkämpfen, aber gleichzeitig brauchst du, glaube ich, ein Bewusstsein der Leute, die jetzt schon an Positionen sitzen, da nehme ich mich ja genauso mit rein, dass du halt ein Bewusstsein dafür haben musst, wie du in der Öffentlichkeit debattierst, wie du deinen auch politischen Gegnern, und da meine ich jetzt den demokratischen politischen Gegnern, Konkurrenten dann eher entgegentrittst und wie man miteinander umgeht. Und klar, solange dort eine AfD mit irgendwie, also bei uns einem Drittel der Abgeordneten drin sitzt, wird das immer die Stimmung vergiften. Und umso wichtiger ist es, dass man dann demokratisch aber gegenhält und sich auf die sachliche, emotional gerne, aber sachliche Debatte ohne Beleidigung, ohne ausgrenzende Sprache konzentriert.
Aber Sophie, würdest du sagen, das schweißt euch sozusagen mit diesem Drittel Rechtsextreme vor sich, euch als Demokraten fraktionsübergreifend eher zusammen oder wie würdest du das beschreiben?
Manchmal ja. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, gerade bei der Frage nach einer geringen Mehrheit und drei Leuten, die koalieren. Also ich versuche zwar mit fünf, das ist noch schwieriger. So eine Zweierminderheitskoalition, wenn man 10 Stimmen braucht, ist einerseits unfassbar anstrengend, weil alles dauert länger und man muss gucken, dass man Prozesse nicht noch mehr lahmlegt. Und auf der anderen Seite, ja, ist es für mich wirklich dieser Wettbewerb um die besten Ideen, den wir schon angesprochen haben. Und das kann auf jeden Fall funktionieren. Wir hatten letztens eine ganz unsägliche Debatte zum Thema sexuelle Gewalt an Frauen, wo die AfD wirklich, also ich will nichts wiedergeben, weil die Debatte war ganz schlimm und die hat wehgetan. Und da standen alle demokratischen, nicht nur Frauen, sondern auch generell Fraktionen, aber vor allem die Frauen in den Fraktionen wirklich nebeneinander, haben sich gehalten und haben ganz deutlich klar gemacht, dass sie hier eine Grenze ziehen. Und das war ein sehr unangenehmer Anlass, aber gleichzeitig war es ein starkes Moment von Solidarität und das erleben wir in der Tat immer öfter. Gleichzeitig haben wir eine BSW-Fraktion, die auch mit der AfD stimmt, also auch das ist schwierig, aber auf gerade den demokratischen Parteien, die schon länger dabei sind, sage ich jetzt mal, da hilft das schon eher wieder auch zusammenzukommen, als, sage ich jetzt mal, letzte Chance, die AfD von jeglicher Macht fernzuhalten.
Sophie, ich glaube, das, was du gesagt hast, das ist nochmal ein schönes Beispiel, wenn wir über Hoffnung reden, weil ich finde, Hoffnung, das ist ja nicht einfach denken, es wird von allein besser, sondern auch Gründe zu sehen, dass da vor allem Leute sind, die sich reinhängen. Und die gibt's ja. Und das ist ja das Schöne vielleicht an deinem Beispiel. Und dass es nicht nur Leute sind, sondern Leute, die da zusammen was machen, zusammenhalten, auch gerade in dem Beispiel, dass es Leute aus unterschiedlichen Parteien sind. Und ich glaube, wir haben heute viel gestreift und über viel ausführlicher gesprochen, was bedrohlich ist. Wir haben über schöne Sachen gesprochen. Wir haben über Gleichzeitigkeit gesprochen. Ich glaube, wir haben das heute ausgehalten, dass es die guten und die schlechten Sachen gibt. Wir haben darüber geredet, wie man echten Sachen irgendwie zurückdrängt und die guten mehr macht. Und da haben wir so viel weggelassen, dass wir gleich noch viele Folgen brauchen werden, wo wir dann speziell auf einzelne Punkte ganz tief eingehen können. Und da habe ich richtig Lust drauf mit euch und unseren mysteriösen Gästen. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir einfach, was wird.
Was wird? Was wird? Aber Robin, bevor wir jetzt hier diese Frage beenden, musst du noch mal erklären, warum du eigentlich die ganze Zeit im Auto sitzt. Weil das ja erstmal, das hat Fragen aufgeworfen, nehme ich an.
Also, ich sitze gerade tatsächlich in einem Auto, das ist nicht optimal gelaufen. Aber anders als zu Hause habe ich hier Internetempfang. Ich bin einfach nicht in der Nähe von zu Hause, weil ich gerade viel unterwegs bin. Bin auch extra lang durchs Parkhaus gefahren, um den idealen Platz zu bekommen, dass es vom Licht passt. Ehrlicherweise sind inzwischen beide Beine eingeschlafen und ich krieg gleich einen Bandscheibenvorfall, weil ich schräg im Auto sitze, weil ich sonst die Sonne mitten im Gesicht hab. Und bevor das komisch wird, das ist so ein ganz popliger Opel Astra, der sieht im Sonnenlicht möglicherweise dramatischer aus, dass das auch noch geklärt ist.
Ja, danke. Die Erklärung. Okay. Ich, um auch zu verdeutlichen, wir nehmen hier alle Widrigkeiten in Kauf. Also nicht nur, dass wir zerstreut sind über das Bundesgebiet, sondern auch viel zu tun haben und trotzdem unbedingt diesen Podcast machen wollen, weil es uns so ein Herzensthema ist. Danke, dass du das aufnimmst heute, Robin.
Und weil nicht nur Robin, aber gerade heute Robin, aber auch wir alle es geben für diesen Podcast, hoffe ich, dass alle, die jetzt das hier hören, uns folgen und den Podcast abonnieren.
Genau, ich würde sagen, das könnt ihr auch. Also wir sind jetzt mit dieser Folge offiziell auf YouTube. Ihr könnt uns auf der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Gebt uns gerne auch eine gute Bewertung, damit so ein bisschen wir da auch gepusht werden und weiter an Leute herangetragen werden, die noch nicht hören. Und folgt uns rein auf Social Media. Ihr findet all unsere Social Media Links in den Show Notes. Und ansonsten gebt uns auch gerne mal ein Feedback. Also erstens, wie fandet ihr die Folge? Habt ihr Themenvorschläge? Habt ihr Vorschläge für Gäste, die wir einladen sollen? Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und genau, Robin hat es angesprochen und Sophia auch. Wir haben mysteriöse Gäste. Und mit viel Glück wird die zweite Folge auch schon mit einem dieser mysteriösen Gäste weitergehen. Wir sagen danke fürs Einschalten und empfiehlt uns weiter. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.